Morgen, mein Thema ist, wir sind Gottes Handarbeit. Noch jemand, weil vorhin gefragt wurde, ob wir Gemeinde Gottes bleiben. Wir bleiben nicht in der Organisation Gemeinde Gottes, das sind wir nicht mehr. Aber wir bleiben Gemeinde Gottes. Wir bleiben Gemeinde Jesu Christi. Wir bleiben Gemeinde des Heiligen Geistes. Also das möchten wir auf keinen Fall aufgeben. Wir möchten Kinder Gottes bleiben. Das ist also auf jeden Fall nur die Organisationsform. Das ist ein bisschen was anderes. Weil ich beim Beten und Singen habe ich gedacht, also guck mal, was denkt sich einer, der keine Ahnung hat. Wir sind nicht mehr Gemeinde Gottes. Doch, auf jeden Fall, ich will Gemeinde Jesus sein. Halleluja, das will ich. Da gebe ich nichts dran und da verzichte ich nicht auf und lass auch nichts darauf kommen. Heute Morgen mein Thema ist, wir sind Gottes Handarbeit. Stell dir mal vor, da nimmt der Vater im Himmel so ein Kloß Lehm und er fängt an zu kneten, dran zu arbeiten und da macht er so ein Gebilde heraus, ob jetzt eine Vase ist oder was es auch immer ist, ein Modell. Und Gott will uns modellieren und er arbeitet an uns. Und ich bin begeistert, dass Gott an mir und an dir und an jedem von uns modelliert und arbeitet. Und der eine wird so, der andere wird so. Und jeder bekommt seine bestimmte Prägung, sein bestimmtes Format. Und ja, er darf nach dem Ebenbild Gottes gestaltet werden. Und wir bekommen so Stück für Stück, wenn wir länger mit dem Heiland gehen, Gottes Format und Gottes Bild. Er gibt uns dieses Image, das wir so brauchen in unserem Leben. Also Gott arbeitet an uns und er macht aus nichts etwas Wundervolles, etwas Herrliches, etwas, wo er sich dann stolz sein drauf kann. Manchmal denkt man, schau die Menschen an. Wie sind sie zum Herrn gekommen? Wo kommt der eine, wo kommt der andere her? Was warst du vorher? Der eine war ein Trunkenbold, so schlimm waren wir nicht, gewiss. Aber der andere lag in der Gosse, der andere war irgendwo verloren, der andere hat nur dem Geld nachgejagt, der andere war krank, der andere war kaputt, körperlich, psychisch oder wie auch immer und so weiter. Und Gott hat dann diese kaputten Typen genommen und aus ihnen Helden gemacht. David hatte in seinem Umfeld, als er anfing, was hat er David alles gehabt? Für Leute, die mit dem König nicht zufrieden waren, die Schulden hatten und sonst noch andere Probleme hatten. Und diese Leute hat er alle um sich gesammelt draußen in der Wüste vor Bethlehem. Und aus diesen Leuten sind alles Helden Gottes geworden. Und genau das ist, was Gott auch aus uns macht. Er nimmt Menschen, die vielleicht Kriminelle waren, das waren welche von uns, die auch hier, die sich verschuldet hatten, die mit dem König nicht zufrieden waren, die Anarchisten waren, die vielleicht sogar Terroristen waren. Und Gott hat aus diesen Menschen etwas Wunderbares gemacht. Wir sind Gottes Handarbeit. Von Gott gestrickt, von Gott modelliert, von Gott geformt. In Jeremia 18, Vers 2, da sagt Gott zu ihm, mache dich auf, Jeremia, und geh in das Haus des Töpfers hinab. Dort werde ich dich mein Wort hören lassen. Und jetzt geht der Jeremia dorthin und sieht, wie der Töpfer ein Gefäß formt. Geh hinab im Haus des Töpfers. Gott ist sehr praktisch. Gott ist kein Theoretiker. Auch wenn wir jetzt gläubig werden, vergiss die Theorie, vergiss Theologie. Gott will an uns praktisch arbeiten. Das muss weg. Das kommt her. Da setzt er was drauf, dort nimmt er was weg. Und so arbeitet Gott mit uns. Also er modelliert uns Stück für Stück. Und wir denken manchmal, warum das alles? Und wir spüren, als wenn eine starke, unsichtbare Hand im Spiel ist, die uns formt und prägt. Wir sind nur Zuschauer. So ein Kloß Lehm oder Ton in der Hand des Töpfers ist eigentlich machtlos. Aber es wird geformt, bearbeitet und dann kommt es auf die Drehscheibe. Da dreht man sich eine ganze Weile im Kreis. Und wir denken manchmal, mein Gott, warum dieser Kreisverkehr? Warum diese ganze, mir wird das schwindlig bald. Und dreh dich mal eine ganze Weile im Kreis und es wird dich schwindlig. So, und so, geh zum Töpfer hinab und lern vom Töpfer und schau, was du dort bekommst. Und vielen wird es schwindlig, sagst, oh Herr. Ein Mann Gottes hat einmal das so dargestellt, er hat gebeten, Herr, arbeite an mir, und er hat gebeten, Herr, zerbrich mich. Ist ein ganz schlimmes Gebet. Das solltest du nicht beten. Das kommt von selber. Also, Herr, zerbrich mich. Also, ich habe auch mal zur Dummheit gebetet, und dann bin ich in die Mühle Gottes gekommen. Das hat mir so wehgetan, dass ich gesagt habe, nein, ich werde es nicht tun. Gott arbeitet von selbst an uns, und du weißt, wann ein Zerbruch fällig bei mir ist, und wenn ich einen Zerbruch nötig habe. Aber Herr, zerbrich mich. Aber dieser Mann Gottes hat Folgendes gesagt, Herr, du nimmst so viel weg von mir. Was bleibt von mir noch übrig? Herr, ich bin schon so dünn und so abgeschliffen, so abgefeilt. Da fällt was weg und da fällt was weg und da fällt was weg. Herr, und der Herr hat ihm gesagt, mein Kind, ich will aus dir ein Modell machen, ein Beispiel machen, ein Zeichen will ich aus dir machen. Und deshalb muss ich dich bearbeiten. Und wenn der Künstler, dieser Meister einmal anfängt, an unserem Leben zu arbeiten, weißt du, am Anfang hast du keine Übersicht, verlierst du die Übersicht. Und auch hier dieser Kloßton im Haus des Töpfers. Ich werde nicht vergessen, in Stuttgart, ich habe Open-Air-Gottesdienste und neben mir kommt plötzlich so ein Kranwagen und bringt so einen Kolossstein, stellt dahin. Naja, schau zu, predige, mach meinen Gottesdienst, nächsten Tag komme ich und übernächsten Tag und dann kommt so ein Steinmetz und da schlägt er was weg und dort schlägt er was weg und so weiter. Und nach einer Weile, nach ein paar Wochen, wo er arbeitet immer noch an diesem Modell und ich predige immer noch dort auf diesem Platz und dann sage ich, sagen Sie mal, Sie klopfen da was weg und da mal was weg. Sie haben ja gar keinen Plan oder nach was arbeiten Sie da? Und dann sagte, wissen Sie, ich habe die Idee im Herzen, sagte. Und ich habe die Idee im Herzen. Ich weiß, was aus diesem Stein werden sollte. Und nach einer Weile wurde es eine Plastik, so ein Bild, das dann auf dem Schlossplatz in Stuttgart heute noch immer steht, so aus diesem Klotzstein. Da ein bisschen weggehauen. Dort ein bisschen weggehauen. Und so ist, wie Gott auch an unserem Leben arbeitet. Da ein bisschen weg und dort ein bisschen weg. Wir sind in den Händen Gottes und er arbeitet an uns. Gott sagte mir, Jeremia hier als der Meister dieser Töpfer. Und in der Zeit waren Tonkrüge etwas ganz Wertvolles. Wir sehen immer, wenn wir in der Bibel bestimmte Sachen lesen, was gerade in war. Ton war gerade in, war was Wertvolles. Und da beginnt Gott zu formen. Und heute Morgen, Gott will aus dir und mir einen Menschen mit Format machen. Also nicht nur, dass wir ein Kloß sind, ein Gebilde sind. Und deshalb erlaube Gott, dass er an dir arbeitet. Manchmal sind wir störrisch und hart und trotzig. Aber Gott kann ein trotziges Herz nicht gebrauchen. Gott kann einen trotzigen Menschen nicht gebrauchen. Am besten modelliert man, wenn man Tonarbeiten macht, wenn dieser Ton geschmeidig ist, wenn es flüssig ist, oder nicht zu flüssig ist, auch wieder nichts. Und zu stark, steif ist es auch nichts. Das muss also wirklich in den Händen formbar sein. Und das sind wir nicht immer. Wir sind nicht immer formbar von Anfang an. Da muss zuerst mal geknetet werden. Da muss Wasser, da muss gemischt werden. Und kneten. Jos Müller-Bohn, ein Freund von mir einmal, hat Gottesdienst bei uns gehalten und hat erzählt, da hat jemand gesagt, er muss massieren, also irgendwo zur Massage gehen. Und er ging tatsächlich und ließ sich massieren und da liegt er auf seinem Bett und wird zubereitet und der schreit, der Nachbar, also massieren. Es ist, wenn jemand massiert wird, das tut schon einem ein bisschen weh. Und der andere, dem hat's gar nicht ausgemacht. Und die lagen die Herren da, diese Senioren so, und ließen sich massieren. Und der andere, der hat gar nicht geschrien. Und dann kommt zum Jos Müller-Bohn und es hat ihm auch furchtbar weh getan. Und dann fragt er den, warum hast du nicht so Krach gemacht, also wie der andere, und so weiter. Was ist da los gewesen? Dann sagt er, weißt du, ich habe dem das andere Bein gezackt. Oder den anderen Fuß, wo der gesunde Fuß ist. Und den hat er massiert und nicht den kranken Fuß. Und wir wundern uns manchmal, wenn wir nicht gesund werden. Wir geben dem Herrn das Gute, wo es nicht wehtut. Aber Gott möchte uns behandeln, dass es auch manchmal wehtut. Auch wenn es manchmal wehtut. Auch das gehört zu der Behandlung Gottes, Behandlungsmethode Gottes. Gott modelliert uns, und zwar nach seinem Bild. Nicht, wie ich mir vorstelle. Weißt du, wenn wir so unsere Wünsche Gott äußern würden und wenn Gott alles erfüllen würde, was wir uns manchmal wünschen, da würde Unsinn rauskommen. Er hat einen Plan, einen Urplan, ein Original von uns schon vor Grundlegung der Welt, noch bevor es irgendetwas gab, hatte er eine Idee im Herz, was er aus uns machen möchte. Nimm diesen Klumpen und jetzt knetet er. Herr, ich werde geknetet. Vielleicht bist du gerade jetzt dran im Kneten. Wirst richtig so massiert. Oh Herr, was bleibt noch von mir übrig? Und dann Vers 6 lesen wir hier weiter, Jeremia 18. Siehe, wie der Ton ist in des Töpfers Hand, also seid auch ihr in meiner Hand. Wie der Ton in des Töpfers Hand, auch ihr seid in meiner Hand. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Wir sind seine Hände Werk. Gott arbeitet an uns und Gott modelliert uns. Und wir fragen uns manchmal, Herr, ich möchte ganz woanders sein und ganz was anders sein. Aber der Herr sagt, nein, hier, das selbst, an diesem Ort, verspreche ich dir Segen. In diesem Format bist du das Optimale aus deinem Leben? Genau das. Manchmal sagen sie, Gott, warum hast du mich als Frau geschaffen oder als Mann geschaffen oder als Arbeiter geschaffen oder als Angestellter? Warum hast du mich einfach so gemacht oder als Arbeitslosen? Warum hast du mich nicht in eine andere Position gebracht? Gott weiß, was das Beste für uns ist und wir lernen in dem allen, Gott zu vertrauen. Gott nimmt zuerst diese Masse und dann knetet er. Und weißt du, bevor man so ein Gefäß formt, gestaltet, dann sticht er so richtig mit der Faust rein und dann entsteht aus diesem Klumpen dann diese Form. Gott sticht so richtig rein. Manchmal haut Gott so richtig rein in unserem Leben. Also schon sowas mal erlebt, so richtig so ein Tiefschlag. Unter der Gürtellinie sogar manchmal, oh Herr, das tut mir so weh. Aber dann beginnt die Form und dann beginnt er so langsam das Format zu machen. Geh zum Töpfer und schau, wie der Töpfer arbeitet. Genauso wie der Töpfer arbeitet, so arbeitet der himmlische Seelsorger, so arbeitet der himmlische Psychologe, so arbeitet der himmlische Herr und Gott und König. Psst, und dann entsteht ein Hohlraum und holt und presst es alles nach außen. Gott sorgt dafür, dass wir manchmal unter Druck geraten, denn nur unter Druck sind wir formbar. Wenn es alles schön glatt und eben ist und wir keine Spannungen und Schwierigkeiten haben, sind wir nicht formbar. Aber dann dieser Druck von oben herab entsteht diese Form. Oh Herr, das sagst du vielleicht, das ist zu hart. Du bist ein Herr, was du mit mir alles machst. Aber wir müssen eines sehen, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Und dann mit der anderen Hand, während er so richtig reinsteckt, die andere Hand formt und modelliert und streichelt uns. Weißt du, Gott hat zwei Hände, linke Hand und die rechte Hand. Wir haben schon immer so gehört, die Predigten, die rechte des Herrn behält den Sieg. Das ist ja wunderbar. Aber was macht die linke Hand Gottes? Die ist diese Faust, die so reindrückt. Und dann modelliert er. Und dann streichelt er uns in aller Liebe. Dann lesen wir weiter, also wie Gott an uns arbeitet hier. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6. Und dann macht er eine Vase oder ein Gefäß. Und hier heißt es, denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung und die Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Und jetzt kommt das, was ich sagen wollte. Wir haben aber solchen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft Gottes sei und nicht von uns. 2. Korinther Kapitel 4. Gott macht Gefäße zur Ehre und zur Unehre. Und wer bist du und wer bin ich, dass ich sage, ich möchte, Herr, ich möchte lieber so eine schöne Vase auf dem Altartisch Gottes sein. Aber vielleicht macht Gott aus jemandem Nachttopf. Auch diese Gefäße sind wichtig. Herr, ein Gefäß zur Ehre und ein Gefäß zur Unehre. Kannst du von Gott bestimmen, was er für ein Gefäß aus deinem oder meinem Leben machen muss oder kann? Stell dir vor, wenn er sagt, ich brauche jetzt ein paar Nachttöpfe. Es ist schon zum Nachdenken. Und Paulus sagt also, wer bist du, dass du jetzt dem Schöpfer, diesem Former, dem Meister sagst, mach aus mir jetzt ein Gefäß, dies und so. Er weiß es. Und ich sage euch eines, Nachttöpfe sind wichtiger als Blumenvasen. Leider. Wo man den ganzen Müll abladen kann. Lass uns drüber nachdenken. Weißt du, Gott macht Menschen und wir denken manchmal, Gott, was hast du aus dem und aus jenem gemacht? Warum hast du ihn zu einem Nachttopf gemacht? Weißt du, so jemand, wo jemand kommt und erzählt und voll jammert und voll klagt und sagt, guck mal, wie es mir geht und so weiter. Und die laden deinen ganzen Shit dort ab. Auch das gehört dazu. Und diese Menschen sind sehr wichtig im Reich Gottes. Und Gott macht Gefäße, die also die zuhören können, die aufnehmen können und die dann auch wieder ausleeren können. Weißt du, wir möchten natürlich immer so im Rampenlicht stehen. Immer die Braut und die Leiche sein. Immer so im Mittelpunkt stehen. Immer Nummer eins sein. Nein, Gott nimmt auch manchmal uns so zu anderen Funktionen. Er ist es, der uns formt und prägt. Er ist es, der aus deinem Plan eine Idee für unser Leben hat. Vielleicht denkst du, Herr, zu was bin ich berufen? Was machst du aus meinem Leben? Oder was hast du aus meinem Leben gemacht? Gott ist der Töpfer. Und wir sind nur seine Handarbeit. Wir werden von Gott bearbeitet. Wir werden von Gott geschliffen und von Gott modelliert. Und dann passiert, nachdem so Ton fertig ist, nachdem so eine Vase fertig ist, so ein Modell fertig ist, kommt nicht gleich irgendwo in der Vitrine. Weißt du, wo es hinkommt? in den Ofen, wird gebrannt. Und da ist eine Hitze. Wenn Gott an uns arbeitet, wir sind Gottes Handarbeit, wir stellen immer so leicht und so schön fest, immer so Halleluja, immer Gottesdienste woanders oder immer neue Nazareth-Kirche oder Kapelle oder Oase, immer Kaffee und Kuchen oder immer nur Hochzeit. Aber Gott nimmt uns auch auf die Seite und trocknet uns. Und manchmal, wenn so Gefäße angefertigt werden, die liegen eine ganze Weile irgendwo und müssen trocknen. Und dann wird geklopft, getestet, ob da Risse entstehen oder was es auch immer ist. Und bist du bereit, auch in den Ofen des Elends gesteckt zu werden? Auch das gehört zur christlichen Entwicklung, zur geistlichen Entwicklung. Das ist nicht nur immer wunderbar, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Es ist nicht immer Herrlichkeit zu gehen. Bis wir an die Herrlichkeit gelangen, bis wir den blauen Himmel sehen und Sonnenschein erleben, vergeht manchmal sehr, sehr viel Zeit. So, Gott arbeitet an uns und wir werden handgefertigt. Und weißt du, bei der handgefertigten Ware, da ist jeder anders. Da ist nie der andere, die ist unvergleichlich. Jeder ist anders, auch wenn es nur eine kleine Krümmung ist. Und wir sind Gottes Kunstwerk. Deshalb arbeitet Gott an uns. Und ich bin so froh, dass wir lauter Originale haben. Heute Morgen, schau deinen Nachbar an, lauter Originale. Jeder ist ein Original von uns. Timo. Jeder von uns ist ein Original. In der Seele ein Original, im Geist ein Original, im Körper ein Original. Wir sind alle Originale und Gott will Originale gebrauchen. Gott will keine Kopien. Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, wir werden geboren als Originale und sterben als Kopien. Und das ist schlimm, dass wir dann anfangen, jemanden zu kopieren. Gott will, dass wir aufhören, irgendjemanden zu kopieren. Wir sollten immer Handarbeit Gottes sein. Mit einer bestimmten Geschichte, mit einer bestimmten Prägung. Einfach, dass wir diese bestimmte Prägung beibehalten in unserem Leben und sie auch nicht aufgeben. Was macht Gott mit missratenen Gotteskindern? Also diese Handarbeit. Hast du darüber nachgedacht, was Gott mit missratenen Gotteskindern macht? Ich kann dir sagen, beim Töpfer kannst du lernen. Weil gerade diese Geschichte mit dem Töpfer ist hochinteressant, was der Prophet Jeremia miterleben darf. Gott merkt, dieses Ding geht mir durch die Finger, der gleitet mir durch die Finger. Und so manches Kind Gottes gleitet durch die Finger dem Herrn. Lässt sich nicht fangen, trotzt oder ist widerspenstig oder rebellisch und sagt, nein, Herr, das passiere mir nicht. Dann erlaubt Gott, dass er nochmals geknetet wird. Dann wird er wieder zurückgeworfen zu diesem Lehm- oder Tonklumpen und dann knetet der Herr und dann bringt er wieder ganz neu hervor. Und wenn wir sagen, Herr, das widerfahre mir nicht, kommst du wieder in die Knetmasse. Und Petrus, Herr, das widerfahre mir nicht. Petrus musste so viel lernen in seinem Leben, weil er immer Angst gehabt hat. Er wollte immer gesegnet sein, aber wenn es ernst wurde, hat er Rückzieher gemacht. Und dann musste wieder ganz neu bearbeitet werden. Und er ging durch die Tiefen und der Herr hat ihn noch einmal in die Schule genommen und dreimal hat er ihn verleugnet und dreimal fragt er dann ihn, hast du mich lieb und so weiter. Dreimal und wir sehen also immer wieder, Gott hat wieder selber wieder gut gemacht, diese Sachen wieder geordnet in seinem Leben, wieder Ordnung in seinem Leben gebracht. Gott ist der, alles tut. Er schenkt das Wollen und er schenkt auch das Vollbringen in unserem Leben. Er ist der Urheber aller Dinge in unserem Leben. Deshalb, er modelliert uns. Wenn Plan A versagt bei Gott, und manchmal versagt Plan A. Ich weiß nicht, bei wem Plan A versagt hat. Aber die Welt geht nicht unter, wenn Plan A versagt. Gott hat noch 28 andere Pläne. Plan B, Plan C, Plan D. Und ich möchte vielleicht sagen, all diese Pläne Gottes sind gut für unser Leben. Halleluja. All diese Pläne Gottes sind gut. Vielleicht hast du versagt, hast den falschen Mann, falsche Frau geheiratet oder falsch reagiert in deinem Leben oder falschen Beruf gewählt und falsche Dinge getan. Vielleicht bist du irgendwo schuldig geworden an irgendetwas. Plan A hat versagt, Plan B greift ein. Und dann kommt Plan C, Plan D, Plan E, Plan F, Plan G. Gott hat so viele Pläne und er macht keinen Fehler. Und er hat dann einen Plan für dein Leben festgelegt und das ist dieser Plan. Von Ewigkeit her. Von Grundlegung der Welt habe ich euch erwählt. Sagt er, Gott gibt niemanden auf. Solange einer atmet, ist immer Hoffnung da. Solange einer atmet, ist immer Hoffnung da. Also Gott gibt uns nicht auf. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus. Wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus. Epheser 2, Vers 10. Wir sind Gottes Werk und nicht von uns aus geschaffen. Deshalb kann ich mache mir gar nichts draus, deshalb kann ich frei versagen. Deshalb darf ich ruhig Fehler machen. Deshalb darf ich all diese Pläne durchgehen und es ist vielleicht interessant. Schau mal, wär doch schön, bis zum Plan Z anzukommen, in deutschem Alphabet. Plan Z. Das interessiert eigentlich die Ewigkeit gar nicht. Das interessiert auch eigentlich, darf mein Leben nicht interessieren. Denn ich bin zu einem guten Werk geschaffen, nicht in Johannes Matutis, sondern in Jesus Christus. Und das ist der große Unterschied. Wir sind zu einem guten Werk geschaffen, nicht in mir, sondern in ihm. Und das ist, was Gott sieht. Gott sieht nicht, was ich gemacht und nicht gemacht habe. Das ist nur ein Einschub, nur ein Zwischenspiel, nur ein Zwischenereignis. Das erlaubt er, damit er noch mehr aus dem herausholt, was sein Sohn Jesus Christus wirklich bedeutet und ist. Deshalb dieser Plan. Deshalb sei nicht entmutigt, wenn du sagst, oh Gott, was ist mit mir geworden oder aus mir geworden? Ich hätte vielleicht noch ganz was anderes. Vielleicht hat einer die Berufung, Prediger zu sein. Vielleicht hättest du eine Berufung, Missionarin in Afrika zu sein. Wer weiß es. Hätte es sein können. Verstehst du? Aber jetzt bist du nun eine Oma. Gott segne dich. Eine Uroma sogar geworden. Du bist sogar eine Uroma geworden. Aber ist es nicht schön, Uroma zu werden und nicht Missionarin in Afrika? Gewiss, sie hätte vielleicht eine andere Geschichte, hätte ein Buch schreiben können, so von was weiß ich irgendwie, diese Erfahrungen damit, den verschiedenen Stämmen und Kriege und was sie alles gefochten hat. Aber dein Leben geht zu Ende und dann stehst du vor dem Thron Gottes. Und dann, was ist es? Was ist es? Und die Bibel sagt, dass wir einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen, alle miteinander. Und da dürfen wir nicht mit leeren Händen sein. Und wenn wir eine Seele für den Herrn gewonnen haben und einem Menschen ein Segen waren und vielleicht nur eine einzige Seele in den Himmel bringen, haben wir schon so viel gemacht. Denn eine Seele ist bei Gott mehr wert als alles Gold und alle Schätze dieser Welt. So, wir denken manchmal, die Großen, die in Westminster Abbey ausgestellt sind oder sonst wo, dann im Museum stehen oder dann in der Zeitung noch ganz groß stehen und ein Denkmal gesetzt wird. Das ist gar nicht so wichtig. Und weißt du, Betty, wem setzt man Denkmäler? Schau die Denkmäler an da in unserem Tiergarten. Alles nur Militärsoldaten und so weiter, die Menschen auf dem Gewissen haben, die gemordet haben, die zwar Sieger haben. Wo sind die Denkmäler für Mütter, die Kinder großgezogen haben? Wo sind diese Denkmäler? Und gerade die Mütter, die so viel gelitten haben und so viel gekämpft haben, für die setzt man kein Denkmal. Und gerade die, die in den Trümmern aufgebaut haben, aus dem Nichts was gemacht haben, Gott arbeitet an uns. Wir sind seine Hände Werk. Und die Menschen, die vielleicht nirgendwo ein Denkmal bekommen, die haben im Himmel ein Denkmal. Die sind das Modell Gottes. Halleluja. Das Modell Gottes. Und Gott sagt, ich habe für dich ein Bild gemacht und du entsprichst meiner Vorstellung. Und das ist so schön zu sehen, wenn man dann reif geworden ist, dass man so in Gottes Bild so Stück für Stück hineinpasst. Und dann im Alter, weiß ich nicht, dass ich jetzt so von meinem Thema abkomme, aber gerade im Alter, das braucht man nicht mehr, das braucht man nicht mehr, das ist nicht mehr so wichtig. Und dann musst du auch nicht mehr überall hin, verstehst du, und alles gesehen haben und alles erlebt haben. Du hast genug in deinem Leben gesehen und genug in deinem Leben erlebt, aber so Stück für Stück einfach herzulassen. Und jetzt konzentriert man sich auf ganz was anderes. Es ist ganz was anderes. Man ist dankbar. Und dann merkt man, worauf es wirklich ankommt. Dass man jeden Tag aufstehen kann, jeden Tag seine Arbeit machen kann und jeden Abend wieder zu Bette gehen kann und Gott danken kann für das, was gewesen ist. So arbeitet Gott. Und dann merken wir, was wichtig im Leben ist und was gar nicht mal so wichtig ist. Handarbeit Gottes. Gott legt die Hand an uns an und er zeigt die Prioritäten in unserem Leben. Wir sind von Gott geschaffen, und zwar für einen ganz bestimmten Zweck, das Ziel zu erreichen. Das ist Gottes Absicht und Gottes Plan. Wir haben ein Ziel und wir sollen auf das Ziel zuleben. Und deshalb alles, was in unserem Leben passiert, alle Dinge dienen zum Besten. Stell dir mal vor, das, was passiert ist, nicht in deinem Leben passiert worden wäre, was wäre aus deinem Leben geworden? Wenn du nicht krank geworden wärst, wärst du gar nicht hier. Garantiert. Es muss dies und jenes in unserem Leben passieren, damit Gottes Wege, damit Gott uns dorthin kommt, wo er uns haben möchte. Und du bist noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig mit der Arbeit Gottes. Gott arbeitet weiter, denn er möchte dich wiederherstellen und er möchte dich vielleicht für ganz was anderes gebrauchen. Vielleicht nicht einmal für das, was du gerade vorgestellt hast. Denn unsere Wege sind nicht seine Wege und unsere Gedanken sind nicht seine Gedanken. Der hat ganz tolle Pläne mit uns. Und wir stehen manchmal Gott im Weg mit unseren Ideen, mit unseren Ideologien. Herr, das. Nein. Und Gott lässt ganz was anderes in unser Leben hinein, dass wir entsetzt sind und fragen, mein Gott, warum? Wenn ich an euch denke, Geschwister Pfaff, warum das alles so in eurem Leben gekommen ist, wie es gekommen ist. Ihr werdet vielleicht heute Morgen nicht hier und ihr werdet nicht beim Herrn Jesus und ihr werdet nicht so fest beim Herrn Jesus, wenn dieses und jenes nicht so gewesen und gekommen wäre. Aber diese Dinge haben noch fester an den Herrn gekettet und geklettet und dass man sagt, Herr, ich kann's nicht. Mir bleibt nichts anderes übrig. Alle meine Kraft und alle meine Hilfe und alle meine Stärke kommen von dir. Gott weiß, wie er uns an sich binden kann. Das hat er, da draus, nach 6000 Jahre Geschichte, wie er Menschen an sich ketten kann. Also wir sind Gottes Handarbeit, Gottes Maßarbeit. Und das passt alles zusammen. Es passt alles zusammen. Wir verstehen seine Wege nicht. Aber wir sind ein Werk geschaffen in Jesus Christus. Wir sind ein Werk geschaffen von Gott. In einem vorausgedachten Plan, weit vorausgedachten Plan. Also dieser Plan liegt nicht erst in Deutschland oder seitdem wir in Deutschland sind oder hier in Berlin sind oder seitdem wir gläubig sind. Dieser Plan ist schon ein Urplan von Ewigkeit her, hat Gott all das so schön eingefädelt. Hat jemand einen handgestrickten Pullover an? Irgendjemand? Nicht maschinengestrickten, handgestrickten. Wenn du die Innenseite anguckst, so handgestrickten Pullover, ist Chaos. 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 Und was wir sehen, ist immer das Chaos in unserem Leben. Immer das Durcheinander. Und sagen, mein Gott, wo soll das alles hinführen? Da an Faden, die laufen kreuz und quer, diese Faden. Aber ihr seht, ihr tragt alles so maschinengestrickte Pullover. Ist das nicht mehr richtig? Ihr wisst, das mag schön und bequem sein. Aber ihr habt, und wir sehen, wie weit wir schon von der Originalität weggekommen sind. Wir sind alles so maschinell hergestellte Christen. Maschinell produzierte Menschen. Aber Gott will noch Strickarbeit machen und dann verschiedene Muster reinzustricken und wir sagen so, dieses Durcheinander. Aber dann kommt die Kehrseite und die Kehrseite kommt und ich sage euch, wann die Kehrseite kommt, wenn wir bei Jesus im Himmel sind. Dann wird das alles umgedreht und dann sehen wir das wunderbare Muster, das der Herr aus deinem und meinem Leben gemacht hat, so dieses Muster. Aber jetzt dieses Chaos von Fäden und alles, was so miteinander ist, geschaffen nach seinem Entwurf. Auch diese Gemeinde hier, wir sind auch eine ungewöhnliche Gemeinde, auch das, wir sind hier ein Format Gottes und nach dem Norm Gottes und auch alles, was jetzt so in diesen letzten Tagen, Wochen passiert ist oder gewesen ist und durch das wir hindurchgegangen ist, all das war im Timing Gottes. Das versteht es nicht. Fragt mein Gott, warum? Du musst was mit uns vorhaben. Und ich glaube, dass Gott mit uns was vorhat. Wer glaubt, dass Gott mit uns was vorhat? Halleluja. Gott hat mit uns was vor. Denn sonst würde er nicht mit uns so umgehen. Und nicht so mit uns arbeiten. Und uns nicht in Situationen bringen, die wir gar nicht gewollt und gar nicht gesucht und gar nicht provoziert haben. Oder gar nicht verdient haben unter Umständen. Er bringt uns in Situationen hinein. Und plötzlich sind wir mittendrin und wir können nichts mehr anders als so oder so zu reagieren. Und dann denken wir, wir haben falsch vielleicht reagiert oder wir hätten anders reagieren sollen. Aber Gott hat alles zugelassen. Es sind Zulassungen Gottes, dass bestimmte Dinge passieren, für die wir keine Erklärung haben. Und das ist, wo der Meister an unserem Leben arbeitet, wenn wir keine Erklärung für die Dinge haben. Kann es nicht sagen. Kann auch nicht sagen, warum, wieso, weshalb. Es sind also unerklärliche Dinge. Unser Leben wird von Gott geformt und gemanagt und zugerüstet und wir haben manchmal so viele Fragen. Deshalb fragt nicht so viel. Jesus hat am Kreuz ein Gebet ausgerufen. Das wird falsch übersetzt. Leider auch in unserer deutschen Sprache wird falsch übersetzt. Im Original heißt es ganz anders. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieses Warum steht nicht so in der Bibel. Kann auch nicht so. In der jüdischen Bibel steht es nicht dazu. Sondern Jesus hat gebetet, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Wozu? Das ist das hebräische Gebet. Wozu hast du das verlassen? Was willst du damit bezwecken? Was willst du damit zeigen? Was willst du damit sagen? Nicht warum, sondern wozu? Eine ganz andere Hintergrundfrage. Wozu? Wozu ist das jetzt da? Wozu diese Einfühlung? Wozu dieser Schachzug? Der Meister spielt und er setzt die Reiter oder was es auch immer ist, genauso wie er es haben möchte, weil er damit berechnet und was macht. Ich habe da ein Gedicht, das kennt ihr auch, es gibt auch Postkarten, sehr populär, Spuren im Sand. Und dieses Gedicht für diejenigen, die es nicht kennen, lese ich, die anderen können es weghören. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlte Streifenlichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebenswegs nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am allermeisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen und erst recht nicht in den Nöten und Schwierigkeiten. Und dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, habe ich dich getragen. Habe ich dich getragen. Amen. Betty, du bist heute voll dabei. Preis dem Herrn. Du hast mich getragen. In den schwierigsten Stunden hast du mich getragen. Wir sind, und jetzt bitte versteht mir richtig, was ich hier sage, in all den Krisensituationen sind wir nur die Dulder, die Erdulder, die das ertragen, dieses Kneten, dieses Brennen und dieses Modellieren, dieses Lackieren nachher. Kommt nachher als letztes, wenn man nachher noch so einen Ton anschaut, da wird noch modelliert, kommt Farbe drauf oder Glasur drauf oder was es auch immer ist. Und dann musst du wieder trocknen. Und Gott lässt uns manchmal in der Wüste sein und trocknen. Warum? Weil er aus uns etwas machen möchte, zu seiner Ehre. Und unsere Bestimmung ist, und bitte hör mir gut zu, unsere Bestimmung ist, etwas zur Ehre Gottes zu sein. Jeder Einzelne. Jeder Einzelne ist zur Ehre Gottes. Halleluja. Deine Krankheit zur Ehre Gottes. Euer Clifford zur Ehre Gottes. Dein Alter zur Ehre Gottes. Deine Schwachheit zur Ehre Gottes. Deine Sorgen, deine Probleme, deine Kämpfe zur Ehre Gottes. Und Gott wird in all dem verherrlicht. Ist das nicht großartig? Gott wird durch unsere Schwierigkeiten, wenn wir sie durchgestanden haben oder auch nicht durchgestanden haben, er wird verherrlicht. Wo heißt es, dass ich immer durchstehen muss und immer den starken Helden muss? Wenn ich versage, gewinnt Gott. Halleluja. Gewinnt Gott. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Diese Stelle. Aber das ist nicht mein Thema heute Morgen. Gott gestaltet jeden von uns individuell. Dem einen sagt er geh und dem anderen sagt er komm. Gott behandelt jeden individuell. Und jetzt heißt es, lerne die Lektionen Gottes. Lerne die Lektionen Gottes. Und jeder von uns hat eine andere Lektion. Du musst Deutsch lernen. Und du musst Russisch lernen. Und du musst Spanisch lernen. Und jeder hat eine andere Begabung, eine andere Herausforderung, einen anderen Auftrag von Gott. Für jeden hat er was anderes vorbereitet, das genau zu ihm passt und nur zu ihm passt und sonst niemand anderen passt. So dieses, jeder Topf hat einen Deckel. Gott hat für jeden so einen Deckel vorbereitet. Also nicht nur, dass er diese Vase, dieses Gebilde macht, sondern Gott hat auch woanders jemand vorbereitet, der dich schleift, der dich herausfordert. Und meistens, wir laufen den Leuten weg, die Gott uns ganz nahe bringen möchte, die unser Schleifstein sollen. Und die sind manchmal härter als wir selber. Und muss härter sein und dickköpfiger sein und sturer sein und brutaler sein, als wir selber sind, damit wir geschliffen werden. Zu jedem Topf ein Deckel. Und deshalb lauf Gott nicht aus der Schule, wenn Gott an deiner Seite jemand stellt, der so knorrig, so knochig und so kantig ist und so überall aneckt und. Weil Gott etwas vorhat. Er möchte uns zum Hochglanz bringen. Wenn nachher dieses Gefäß fertig ist, wird es nochmals, poliert. Und Gott poliert uns mit seinen Instrumenten. Und der Bruder, die Schwester, die du nicht magst und die du nicht ausstehen kannst, das ist die Politurgarnitur, mit der Gott arbeitet, die Gott benutzt, um aus dir etwas Edles zu machen, etwas Wertvolles zu machen. Ich war in Israel. Ich glaube, Betty war auch dabei. Wir sind in eine Diamantenschleiferei gekommen. Und da waren die kleinsten Steinchen und die wurden geschliffen. Und, und die, Ich habe gerade dem einen, glaube ich, gesagt, hören Sie mal auf zu schleifen, da ist bleibt nichts, bald nichts mehr dran. Da sagt er, nein, je mehr dies geschliffen wird, desto mehr Kanten da sind, oder je mehr das Licht sich reflektiert und so weiter, und je mehr es gebrochen wird, umso schöner wird es. Ich dachte, es ist bald gar nichts mehr dran. Und auch bei uns, wir denken manchmal, mein Gott, an mir ist bald nichts mehr dran, so wie dieser Mann Gottes hier, der gesagt hat, aber der Herr, da noch eine Kante, da noch eine Seite abschleifen und da und so weiter. Und das Licht bricht sich. Das Licht, die Herrlichkeit Gottes, der Geist Gottes, die Kraft Gottes muss sich in unserem Leben irgendwo brechen. Und dann kommt dieses wunderbare Gebilde zustande. Wir sind also nur Dulder, diejenigen, die es austragen, an denen es geschieht. Kannst du jetzt so stehen vor dem Herrn und sagen, Herr, polier mich? Kannst du dich vom Herrn behandeln und massieren lassen? Vom Herrn bedienen lassen? Bearbeiten lassen? Ohne ihm Vorschriften zu machen, nein, das nicht. Oder ich möchte noch was anderes hier haben und so weiter. Wir repräsentieren die Idee Gottes. Und die möchten wir in unserem Leben dank der Gnade und der Kraft Gottes verwirklichen. Wir sind Darsteller des Herrn. Und Gott bastelt an uns heute Morgen ständig. Sag nicht, jetzt bin ich fertig. Bette, du bist noch nicht fertig. Gott hat, du bist nicht fertig. Sitzen unsere Senioren oder wo habe ich noch ein paar Senioren? Wir sind nicht fertig. Wir sind nicht fertig. Und wenn du denkst, jetzt habe ich den Heiligen Geist, jetzt bin ich getauft, jetzt habe ich Bibelschule besucht, jetzt habe ich dies und jetzt habe ich jenes erreicht, du bist nicht fertig. Und du bist noch nicht am Ziel. Und du bist noch nicht zu Hause. Und deshalb, lass Gott arbeiten, Herr. Was ist noch an mir aufzubessern? Gott macht aus nichts etwas Wunderbares. Und schau, was Gott schon aus dir gemacht hat bis jetzt. Herr, bis hierher, was aus mir alles geworden ist. Dank der Gnade Gottes, dank seiner Liebe, seines Erbarmens. Gott hat uns zu Trägern des Lebens gemacht. Wir haben die Kraft Gottes. Plötzlich können wir diese Krise und jene Krise bewältigen und dies und jenes in den Griff bekommen. Wir sind seine Hände Werk. Wenn ich so anschaue, Gott, wo bist du ja mit deinem kleinen Bambi da? Du hast mich zubereitet im Mutterleib. Guck mal, wenn man schon da, und dann kommt so ein Kind raus, vollkommen, dieses Kind gedeiht und wächst und entwickelt sich aus dem Embryo, aus dieser Einzelle, da wird so ein wunderbarer Mensch und Menschlein. Plötzlich ist es da. Und so bereitet Gott, du hast mich im Mutterleib zubereitet. Und glaub nicht, dass du erst jetzt Mensch bist, du bist schon im Mutterleib. Noch bevor du geboren bist, hat Gott dich gewollt und an dir gearbeitet und dich bearbeitet und an dir gewirkt. Ich habe eine ganz kleine Geschichte, die ich also heute Abend in Frankfurt-Oder erzählen werde. Aber ihr seid ja auch hier und ich weiß nicht, wer von euch nach Frankfurt-Oder fahren wird heute Abend. Aber da bin ich mit meinen zwei Enkel unterwegs, als die mich besuchten, vor Weile. Und irgendwie kamen wir auf verschiedene Gespräche und Kinder, kleine Kinder, die fragen einem Löcher im Bauch. Und dann reden wir verschiedene Sachen. Und wo war ich, als das passierte? Ich erzähle irgendwann eine Geschichte von früher. Wo war ich, als das passierte? Da sage ich nichts schweige. Und dann, wo war ich, als das passierte? Dann sagte, ich war im Himmel, sagte der Enkel, sagte, ich war im Himmel. Ja, habe ich gesagt, du warst im Himmel. Aber wo war ich im Himmel? Dann ging also weiter. Und dann fand ich ganz toll, was das Kind dann sagte. Also ich war in Gott versteckt. Ich habe mich in Gott versteckt. Also er war im Himmel und in Gott versteckt. Kinder sagen eine große Wahrheit, wenn wir nur hinhören würden, was die Kinder sagen. Und Christus sagt, wenn ich nicht werde wie die Kinder. Ich war also im Himmel und ich war in Gott versteckt. Und dann habe ich weitergefragt, nachher mit ihm diskutiert und so weiter. Und die fingen dann, ich war in Gott versteckt. Du bist in Gott versteckt heute Morgen. Halleluja. Die Idee in Gottes Herzen. In Gott versteckt. Und jetzt hat er dich jetzt so werden lassen. Wo warst du, bevor Himmel und Erde war, fragte und so weiter in der Diskussion um Hiob oder beim Hiob. Wo warst du, als die Feste gelegt worden sind? Wo warst du? Wir waren in Gott versteckt. Und heute Morgen, ich möchte mich wieder in Gott verstecken. Und das ist, wo ich euch einladen möchte. Im Meisters Hand, in der Meisterschule, in Meisters Werk, einfach sich bei ihm verstecken. Gott macht uns zu seinen Gefäßen. Und Gott macht uns zu Königen, zu Priestern und Propheten. Und mit diesem Bild möchte ich jetzt langsam zum Schluss kommen. Gott macht uns zu Königen, zu Priestern und Propheten. Nicht du machst dich zum König. Ein König kann nur ausgerufen werden. Gott proklamiert und Gott ruft uns zu einem König aus. Und er macht uns zu Königen. Er macht uns zu Priestern und Propheten. Und was macht ein König? Ein König herrscht. Und dass du bestimmte Situationen beherrschen kannst, macht Gott, befähigt er dich dazu. Du kannst nicht von dir aus. Aber er gibt dir Autorität. Er gibt dir Kraft. Er gibt dir Vollmacht. Und er macht dich zu König. Und es fängt ganz klein an. Zuerst mal, dass du mal über eine Maus herrschen kannst, dann über einen Löwen und dann über ein Königreich. Und dass du zuerst einmal über dich selbst herrschen kannst. Und das ist, was Gott, wo Gott dich zu einem König macht. Sich selbst zu beherrschen ist mehr als Städte zu beherrschen, heißt es in der Bibel. Und Gott macht uns zu König, dass wir uns selbst im Griff haben. Und wenn wir uns selbst im Griff haben, können wir auch unsere Umgebung im Griff haben. Und das Umfeld, die Ereignisse, die Probleme im Griff haben, wenn wir mal diese Dinge gelernt haben. Gott macht uns zu Königen. Und das ist unsere Berufung. Herrschet darüber. Gott will, dass du über deine Probleme herrschst. Nicht die Probleme dich beherrschen, sondern du die Probleme beherrschst. Wir sind seine Händewerke. Und deshalb erlaubt Gott uns, zuerst erlaubt er uns, dass du über 10 Euro herrschen kannst oder für 10 Euro glauben kannst und 10 Euro empfangen kannst. Und dann steigert sich unser Glaube und immer mehr. Wir werden gestärkt. Er macht uns zu Priestern. Weißt du, Priester stehen zwischen Gott und Menschen. Und die stehen im Heiligtum. Die reden mit Gott. Die sehen Gottes Angesicht oder den Altar, den Tisch Gottes. Sie sind am Tisch Gottes. Gott erlaubt dir, dass du geistige Kommunikation mit dem Himmel hast. Gott erlaubt es. Und am Anfang wirst du die Stimme Gottes nicht verstehen. Am Anfang wirst du Gott nicht erkennen. Am Anfang wirst du auch nicht mal wissen, wie du beten musst. Du wirst vielleicht mit dem Vater unser anfangen zu beten. Aber dann Stück für Stück, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gib uns unser tägliches Brot, vergib uns unsere Sünden. Das Vater unser ist eigentlich ein Durcheinandergebet. So, zwar fängt irgendwo an, aber dann betet man um Brot, dann betet man um den Willen Gottes und so weiter. Zuerst wird es irgendwie konfus, aber dann eines Tages bist du so weit, dass du in Autorität als Fürbitter vor Gott treten kannst, als Priester. Und dann kannst du als beim Propheten auftreten. Du hörst die Stimme Gottes, Gott redet zu dir Stück für Stück. Am Anfang bist du sehr unbeholfen, wenn Gott anfängt zu reden. Wie dieser junge Samuel. Der dachte, er hat geträumt, oder der Prophet Eli, der Priester Eli hätte ihn gerufen. Aber dann, rede Herr, dein Knecht hört. Und so entwickeln wir Stück für Stück zu den Instrumenten, die Gott haben möchte. Zu den Gefäßen, wie er uns gebrauchen möchte. Ein König, der befiehlt. Ein König bekommt keine Befehle, normalerweise. Wenn wir Monarchie haben, wenn wir Demokratie haben, ist wieder was anderes. Aber bei Gott gibt es keine Demokratie, da gibt es nur Monarchie. Er ist König, er ist Gott, Theokratie. Das ist, was bei Gott gibt. Und Gott will lernen, dass wir so sein Ebenbild Stück weit sind, dass wir herrschen. Herrschen, und zwar in jeder Lage. Und da arbeitet er an uns. Und wenn ich so Christen anschaue, am Anfang, die können nicht mal über ihr Gewissen herrschen. Wenn der Teufel kommt und sie anklagt, dann fangen sie an zu rennen. Aber Gott lehrt uns, dass wir anfangen zu herrschen gegen Anfechtungen und dass wir lernen, dem Teufel Nein zu sagen. Das ist also, was Jesus auch lernte. Nach der Taufe, Erfüllung im Heiligen Geist, ist für euch alle ganz wichtig, dem Teufel Nein zu sagen. Dem Teufel Nein zu sagen. Der Teufel kommt und sagt, mach das und mach das und mach das und mach das und so weiter. Und zu sagen, nein, du machst nur das, was du machen möchtest. Das, was Gott in dein Herz gegeben hat. Das, was du vom Herrn empfangen hast. Dann machst nur das und nicht, was die Gefühle sagen und was der Verstand sagt oder sonst was, sondern was das Wort Gottes sagt. Das muss man lernen, dem Teufel Nein zu sagen. Nein, lass aus diesen Steinen Brot werden. Gewiss, du wirst 5000 Menschen mal speisen, Jesus. Aber jetzt, ich lasse mich nicht vom Teufel manipulieren. Und der Teufel versucht uns zu manipulieren. Dass wir genau wissen, welcher Geist es ist, welche Kraft es ist. Und dass nicht jeder Geist, der Halleluja schreit, auch gleich der Heilige Geist ist. So, wir müssen ganz genau unterscheiden. Und der König weiß, er sagt, nein, möchte ich nicht. Oder spring vom Dach. Der Herr Jesus ist nicht vom Dach gesprungen, sondern er ist vom Ölberg in den Himmel gefahren. Doch viel höher. Gott will uns auf eine ganz andere Dimension, auf eine ganz andere Ebene bringen. Nicht nur vom Dach zu springen, sondern dass wir vom Ölberg durch eine Wolke hinweggenommen werden in der Herrlichkeit Gottes. Das ist, der Teufel wusste ganz genau, was passieren kann. Aber er möchte manipulieren, dass du das machst. Gott arbeitet an uns und so, wir müssen uns bewähren. Die Gefäße, an denen Gott arbeitet, sind bewährte Gefäße, sind gestandene Sachen. Und dann als Propheten, die die Stimme Gottes hören. Und das, wo praktisch wohl jetzt die, etwas hineingesteckt wird, Blumenvase, jetzt kein Nachttopf mehr, die Blumenvase, bunter Blumenstrauß, oder Strauß der Liebe, Rosen, einfach was hineingesteckt wird in dieses Gefäß, was hineingefüllt wird, Öl hineingefüllt wird, etwas Wertvolles, Gesalbtes, die Salbung, dass in diese Gefäße etwas hineinkommt. Leere Gefäße sind wertlose Gefäße, egal wie wunderbar sie auch sein mögen. Sie sind eine schöne Dekoration, aber der Herr möchte uns nicht zu einem leeren Gefäß machen. Wenn er an uns arbeitet, dann möchte er uns auch mit einem Inhalt füllen, und zwar mit seinem Heiligen Geist. Und haben wir diesen Inhalt? Gott arbeitet an dir. Und ich bin so dankbar, dass Gott an mir arbeitet. Und ich bin im kleinen Zeugnis oder Zeug, ja, im kleinen Zeugnis würde ich das weitergeben. Weißt du, wie Gott an einem arbeitet? Wir richten die anderen und denken, guck mal, was da passiert ist. Als junger Christ, ich bin mal in eine Sache hineingekommen, zum ersten Mal eine Geschäftsversammlung, wo Christen da übereinander hergehen oder mit übereinander reden, so eine Geschäftsversammlung. War ich zum ersten Mal, wir waren eine große Gemeinde mit 900 Mitgliedern, und da war ich dabei. Und dann höre ich, was da passiert ist. Da habe ich gedacht, um Himmels Willen. Also was dieser Mensch, der wurde vom Abendmahl ausgeschlossen, also da ging noch so ganz strikt und ganz streng, so richtig pharisäisch zu, vom Abendmahl ausgeschlossen. Da habe ich gedacht, oh. Und als ich so dachte, oh, was das für ein Mensch sein muss. Und es war gar nicht so schlimm, wenn ich so heute nachdenke. Es war lächerlich eigentlich, um was es ging. Es ging um ein paar Liederbücher, die irgendwo verschwunden sind und die er dann nicht bezahlt hatte oder was weiß ich da, und jemand verschenkt hatte. Also so haben sie den, und dann den so behandelt, als Dieb sogar behandelt, und obwohl er da jemand ein paar Bücher geschenkt hatte. Es ist, da dachte ich, mei. Es war in Bayern. Und ein paar Wochen später komme ich in eine Sache rein, und weißt du, wo ich froh war? Dass mich niemand gesehen hat. Dass niemand dabei war. Denn ich hätte genau das Gleiche und vielleicht noch was Schlimmeres verdient, als das plötzlich mit hineingezogen. Und dann hat Gott mir gesagt und gezeigt, Johannes, so schnell kann es gehen, wenn man über andere richtet, über andere verdammt, und dann wirst du plötzlich reingezogen. Und das war für mich eine Lektion, dass ich gesagt habe, Herr, du arbeitest, ich habe mit mir selber so viel zu tun, dass ich gar keine Zeit habe, mich um andere zu kümmern, groß, um andere ihre Fehler. Und deshalb, was siehst du denn, den Splitter in deines Bruders Auge, und siehst den Balken in deinem eigenen Auge nicht. So, das war für mich so eine Lektion. Ich war so ernüchtert, dass ich aufgehört habe, von dem Augenblick andere schräg anzugucken oder andere zu verdammen. Wer weiß, ob du morgen nicht vielleicht selber in dieser Patsche drin stehst. Und das passiert das Gleiche, was dem oder jenem passiert. Also diesen Splitter nicht mehr suchen, sondern wir haben genug mit uns selber zu tun. Wir sind Gottes Handarbeit. Und Gott sagt, und was ist mit dir? Was ist mit dir? Ich habe eine Krankheit, mit der lebe ich. Für andere bete ich, andere werden gesund, aber ich selber werde nicht gesund. Und ich habe schon gefastet. Dann kamen Leute, du musst in die Seelsorge gehen. Vielleicht ist eine Sünde von einem Vorfahren oder irgendwo was Verborgenes. Nichts gefunden, nichts entdeckt bis heute. Manchmal ist es schlechter, manchmal ist es besser. So, und jedes Mal, wenn ich anfange zu beten und sage jetzt im Namen Jesu, Herr, du musst diese Person heilen. Weißt du, was der Heiler zu mir sagt? Und Johannes, wie sieht's bei dir aus? Dann sage ich, Herr, dein Wille geschehe. Weißt du, wir sind so schnell, jemand anders zu sagen, du hast keinen Glauben oder und so weiter. Und dann, Gott erlaubt, dass wir so einen Pfahl, das ist natürlich beim Paulus ganz was anderes gewesen, aber Gott erlaubt, dass wir irgendetwas haben, dass Gott uns immer anhaken kann und sagt, Johannes, und wie sieht's bei dir aus? Und dann ist Johannes schön demütig und sagt, Herr, ich weiß es. Alles, was ich bin ich von deiner Gnade abhängig, von deinem Erbarmen abhängig. Wenn du mir nicht gnädig wärst, könnte ich nicht bestehen. Und deshalb, heute, wenn Gott an uns arbeitet, Gott lässt manchmal was zurück. Ich hätte so lieb, weißt du, wenn ich hätte so gerne gehabt, als ich mich bekehre, dass alles aufgeräumt worden wäre in meinem Leben, alles rausgekommen wäre, dass in meinem Leben nichts mehr zurückgeblieben wäre. Aber weißt du, was Gott lässt? Gott lässt nicht, aber wir sind selber mit unserer Dummheit selber schuld. Die Kananiter übrig, so ein paar Kananiter übrig, damit wir das Kriegen, das Kämpfen nicht verlernen. Damit wir immer dranbleiben müssen, immer aufpassen müssen. Er erlaubt uns, dass noch ein Judas immer mitgeht. Und er erlaubt, dass es uns nicht so wohl wird. Und dass wir schön auf dem Teppich bleiben. Das ist Gottes Maßarbeit. Und Gott weiß, wen er in deinem, in meinem Leben und was er in deinem und meinem Leben noch übrig lassen muss. Bis wir am Ziel sind, bis wir vollendet werden und bis wir das Ziel erreichen. Er weiß, was wir uns noch übrig lassen, damit wir uns nicht erheben und uns nicht und nicht übermütig werden. Und ja, wird das Pferd dann nachher so richtig schäumen und losmarschieren. Gott erlaubt Dinge. Wir sind Gottes Handarbeit. Amen. Oh, ich danke Gott, dass er an uns arbeitet. Und ich freue mich schon auf den Tag, wo ich nachher im Himmel bin und dann alles zurücklassen kann und dann sehen kann, das Original. Das hat Gott gewollt. Und ich darf dir ganz getrost sagen, und er wird den Mangel, den du hier nicht erreicht hast, oder was du hier zurückgelassen hast, diesen Mangel wird er ausfüllen mit seinem Reichtum, so, und er wird alles wieder gut machen, und du wirst vollkommen sein vor dem Thron Gottes. Und alles, was du nicht geschafft hast, das wird er durch seinen Reichtum ausfüllen. Gott ist reich genug. Gott hat die Fülle. Und er wird das, was ich jetzt, wenn ich sterbe, heute Abend sterben würde oder heute morgen sterben würde und in den Himmel gehe, was ich noch nicht geschafft habe, das wird er alles ausfüllen. So wie er alles vergeben hat in der Vergangenheit, so füllt er jetzt alles aus und dann stehe ich vor Gott als ein Vollendeter. Und ich danke Gott für die Vollendung. Der Meister macht's noch fertig. Halleluja, was noch fehlt. Er erledigt das. Er vollendet das. Und ich möchte in den Händen des Meisters sein und einfach bleiben. Herr, arbeite an mir. Es fällt mir manchmal sehr schwer, das zu begreifen, aber du machst keinen Fehler. Glaubst du das, dass Gott keinen Fehler macht? Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten in allen. Lass uns aufstehen, lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du einen wunderbaren Weg für jeden von uns hast. Und deine Wege sind Königswege mit uns. Jeder von uns geht einen Königsweg. Halleluja. Herr, es ist ein Königsweg. Halleluja, wir fangen an irgendwo in der Wildnis, wir fangen irgendwo in der Wüste an und wir gehen auf dem Weg, wir sind auf dem Weg zum Thron, wir sind auf dem Weg zur Herrlichkeit und unterwegs bereitest du uns zu, du salbst uns, du rüstest uns aus, du stärkst uns, du lehrst uns, du inspirierst uns, Herr, und du legst Stück für Stück eins nach dem anderen in unserem Leben hinein, was in unserem Leben hineingehört. Und wir sind ein Meisterwerk deiner Hände, Herr. Wenn ich so ein kleines Baby anschaue, Herr, was aus so einem Embryo, aus so einer Einzelle wird, und jeder von uns war das einmal, und was ist aus uns geworden hier bis jetzt, bis zu diesem Augenblick. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du aus jedem einen David machst. Herr, dass du aus jedem einen Daniel machst, dass du aus jedem eine Esther machst von uns. Halleluja. Herr, dass du aus jedem einen Paulus, einen Petrus, einen Johannes machst. Halleluja. Und dass du aus jedem aus uns einen Streiter Christi machst, ein Diener Gottes, ein König, ein Priester, ein Prophet. Du machst aus jedem von uns und wir sind deine Händewerk. Ein Herr, du nimmst mit jedem Einzelunterricht. Herr, du gehst mit jedem Einzelnen die Situation und du lehrst uns jeden Einzelnen individuell, ganz persönlich heute Morgen. Ich danke dir, Herr, dass du dir so viel Zeit für mich nimmst und für uns dich genommen hast. Und Herr, für jeden Einzelnen von uns, dir so viel Zeit nimmst, ich preise dich und deine Güte und dein Erbarmen und segne jetzt auch, wenn wir über diese Gedanken noch weiter nachdenken. Herr, und manchmal verstehen wir nicht, warum wir ein Gefäß dieser oder jener Art sind. Wir möchten vielleicht eine Vase, ein Leuchter sein oder sonst irgendetwas anderes. Herr, aber Herr, du bestimmst, Herr, selbst, was für eine Funktion unser Leben haben soll und darf. Herr, und ich danke dir, dass du einen guten Plan für uns hast, für einen jeden von uns. Und Plan A, Plan B, Plan C, egal welcher Plan es ist. Aber Herr, wir sind geschaffen nach dem Vorbild Jesu Christi. Wir wissen nicht, was wir sein werden, aber wir werden ihm gleich sein, sagt uns die Schrift. Herr, und wir möchten Jesus gleich werden, geformt nach dem Bild Jesu Christi. Halleluja. Segne uns. Amen. Wir singen einen Chorus, eine neue Schöpfung. Nie mehr verloren. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Ja? Aus 1. Mose 1. Was hat Gott in 6 Tagen geschaffen? Stück für Stück. Trennung, Trennung, Trennung. Sonne, Mond und Sterne. Pflanzen, Tiere. Und dann zuletzt den Menschen. Gott hat ein wunderbares Werk geschaffen. Und auch heute Morgen, er schafft mit uns. In Raten. In 6 Tagen. Halleluja. In unserer Zeit. Solange wir leben, arbeitet Gott an uns. Und wir haben ihm manchmal sehr viel Mühe und Arbeit gemacht mit unseren Sünden. Mit unseren Widerspenstigkeiten, unserer Ablehnung. Aber Gott arbeitet und er bringt dieses Werk zustande. Die neue Schöpfung in Jesus Christus. Halleluja. Amen.